What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell?
Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. We're all gonna die. Now come on, Wall Street, don't be slow. Why, man, this is war, a go-go. There's plenty good money to be made. Supplying the army with the tools of the trade. Just hope and pray that if they drop the bomb, they drop it on a Viet Cong. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. We're all gonna die. Now come on, generals, let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds, cause the only good commie is one that's dead. You know that peace can only be won when they blow them all the kingdom come. Sing it! One, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn.
Louder!
Vietnam. And five, six, seven. Open up the pearly gates. Well,
listen, people, I don't know how you expect to ever stop the war if you can't sing any better than that. There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on.
And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. We're all gonna die. Now come on, mothers throughout the land, pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate, but send your sons off before it's too late. Be the first one on your block to have your boy come home in a box.
All right!
One, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time.
So hat es 1968 in Woodstock getönt, wenn der Country Joe McDonald zusammen mit 300'000 jungen Amerikanern und Amerikanerinnen zum Thema Vietnam gesungen hat.
Ja, die Amerikaner haben zwei, drei Schlachten verloren, weil sie angenommen haben, dass die Stärke der Roten Khmer schwächer sei, als das tatsächlich war.
Sind es die Roten Khmer oder ist es jemand anderes, gegen die die Amerikaner verloren haben in Vietnam?
Das waren die Roten Khmer.
Hast du eine Ahnung, was am 30. April 1975 passiert ist in Vietnam?
Was da passiert ist? Oje, oje. Ich glaube, das ist, da haben die Amerikaner. Also es können zwei Sachen sein, die man vorstellen kann. Also ich glaube, ein Konflikt ist ausgelöst worden durch die Vietnam, die glaube, im Golf von Tonkin Schiffe angegriffen haben von den Amerikanern. Das könnte das gewesen sein, oder dass die Amerikaner auf das Ereignis hin den Krieg quasi, also die Intervention mit dem begründet haben und angefangen haben, Johnson den Krieg ausgelöst.
Am 30. April 1975.
Ja, könnte ich mir vorstellen. Eins von diesen beiden Sachen. Also,
nein.
Für mich hat die 68er Bewegung gar nichts zu tun mit Vietnam. Sondern für mich ist es einfach, ich bin hier gerade in dem Alter gewesen, weißt, wo du Neues willst, wo du ablöst von den Heimen. Und dann hat mich das fasziniert, also, dass du kannst nach außen etwas machen kannst, dass du dich kannst auflehnen kannst.
Aber der Befreiungskampf in der dritten Welt hat dich hier nicht so beschäftigt.
Nein, absolut nicht. Ich habe das gehört noch gefunden, ist noch verrückt, aber viel mehr nicht, nein.
Ich habe keine Ahnung.
Weißt du, wer der Viet Cong ist?
Viet Cong ist, glaube ich, das Gebiet, das so heisst, oder?
Und so tönt es, wenn man heute mit dem
Mikrofon an der Universität Zürich umeinander läuft und Studierende zum Thema Vietnam befragt.
Die Uni Zürich, das wäre also einer von denen gewesen, im 68 in der Schweiz, wo der Ausgangspunkt war von der breiten Solidaritätsbewegung mit dem antiimperialistischen Kampf des vietnamesischen Volk. Jedenfalls für Vietnam ist das Jahr 1985 ein Jubiläumsjahr, und zwar in verschiedener Hinsicht. Vor 10 Jahren haben die letzten Amerikaner Vietnam verloren. Vietnam feiert also am 30. April 1985 den 10. Jahrestag der Befreiung von Südvietnam und Wiedervereinigung der beiden Teile des Landes. Es sind aber auch 30 Jahre her, wo die ersten US-amerikanischen Kriegsschiffe in Vietnam gelandet sind und seit US-Berater die erste Militärmission in Saigon eröffnet haben. Und schließlich noch das dritte Datum, das in das Jahr fällt. Vor 40 Jahren haben die Vietnamesen unter Ho Chi Minh die Demokratische Republik Vietnam proklamiert. Das wäre also Grund genug, auch für uns hier in der Schweiz einen Blick zurückzuwerfen auf die Geschichte von Vietnam, die nicht nur in der Geschichte des 20. Jahrhunderts eine wichtige Rolle gespielt hat und immer noch spielt, sondern auch für das politische Bewusstsein von einer ganzen Generation, nämlich der 68er, ganz eine entscheidende Bedeutung hat. Es ist also für uns bei der Gestaltung der Sendung von Anfang an klar gewesen, dass man diesen Punkt, nämlich wo heute die 68er-Generation steht, mit ins Thema Vietnam einschliessen. Zuerst wird uns aber der Rudi von der Vereinigung Schweiz-Vietnam einen kurzen geschichtlichen Abriss von Vietnam geben. Für all jene, die sich nicht mehr erinnern, was gelaufen ist bis heute. Nachher haben wir ein Gespräch mit einem Vietnamesen, mit dem Mo. Er lebt seit längerem in Europa und seit einigen Jahren auch in der Schweiz. Schließlich führen wir auch ein Gespräch mit einem Exponent der 68er-Bewegung, mit dem Franz. Er wird vielleicht stellvertretend für seine Generation etwas sagen können, warum heute so viele aus seiner Generation sich enttäuscht von Vietnam abgewendet haben, weil sie sich eben in Kambodscha eingemischt haben, weil sie einmarschiert sind in Kambodscha. Zusammengestellt und gestaltet haben die Sendung der Stefan und der Hans.
nach dem Ho Chi Minh-Lied. Passt vielleicht ganz gut in die Sendung, wenn man mal einen historischen Abriss über die vietnamesische Geschichte bringt. Es ist ja so, dass Vietnam während Jahrzehnten im Brennpunkt von der Geschichte gestanden hat und auch in den europäischen Medien sehr viel über Vietnam berichtet worden ist. Aber wir kennen das wahrscheinlich die meisten aus dem Geschichtsunterricht in den Schulen. Nachdem man in der Regel nie zu der neueren Geschichte kommt, sondern irgendwann meistens beim Napoleon stehen bleibt, ist es vielleicht ganz nützlich, mal eben etwas über die aktuellen Sachen in Vietnam zu bringen. Ich möchte trotzdem ganz kurz sehr weit vorne in der vietnamesischen Geschichte anfangen, aber nur in einigen Sätzen, um dann sehr schnell ca. zu den 40er Jahren von diesem Jahrhundert zu kommen, wo die Sachen passiert sind, die sehr wesentlich sind, um auch die heutigen Zusammenhänge in Vietnam und in ganz Indochina besser können zu verstehen. Die Geschichte vor der Mitte des 19. Jahrhunderts würde sich vielleicht so zusammenfassen lassen. Der Norden von Vietnam ist abwechslungsweise von den Chinesen und dann wieder von den Vietnamesen beherrscht worden. Zentralvietnam, der sogenannte Nambo auf Vietnamesisch oder Cochin China, wie es dann von den Franzosen genannt worden ist, ist ca. bis zum 17. Jahrhundert im Reich von Kampuchea zugeordnet gewesen. Dann der Trung Bo, das Kerngebiet, oder Annam, wie später von den Franzosen genannt worden ist, das ist das eigentliche vietnamesische Kerngebiet, das immer von den Vietnamesen bewohnt und beherrscht worden ist. Maßgebend in dieser ganzen Zeit war die Feudalordnung mit Herrscher und Landadel. Die haben gelebt von der Arbeit von Leibeigenen und von Sklaven, die in der Landwirtschaft tätig waren. Die ideologischen Stützen der damaligen Feudalordnung waren in erster Linie der Konfuzianismus und der Buddhismus. Wichtig, eben neben den Eroberungen durch Chinesen und Rückeroberungen jeweils durch die Vietnamesen, waren vor allem Bauernaufstände, auch gegen die Herrscherhäuser. Es war nicht so, dass sich die Vietnamesen in ihre Lebensumstände gefügt hätten, sondern sie haben sich also immer gegen ihren Zustand gewehrt. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts sind dann zunehmend niederländische, portugiesische und französische Kaufleute nach Vietnam gekommen, entsprechend der Entwicklung der Seefahrt. Ihnen angefolgt sind auf dem Fuß Missionare, wie man das ja auch aus anderen Kolonialgebieten kennt. Und die Missionare, die haben natürlich dann auch, Kaufleute und Missionare, haben Waffen ins Land gebracht. Und wie sie es dann einmal so gemacht haben, sie haben angefangen, die feudalen Herrschaften mit Waffen zu beliefern. Und es hat nahtlos auch zu einer feudalen Zersplitterung geführt. Einen grossen Einfluss in dieser Zeit haben die französischen Jesuiten gewonnen. Ich komme jetzt zu einem zweite Kapitel der Geschichte, das ist die koloniale Unterdrückung. Die französischen Kaufleute und auch französische Militärs haben ab dem Anfang des 19. Jahrhunderts stetig zugenommen in Vietnam. Sie haben, wie ich schon vorher leicht ausgeführt habe, die Feudalherren anfangen zu bestechen, haben sie ihre Schuld gebracht und haben dann daraus mit der Zeit einen gewissen Kolonialanspruch anfangen ableiten. 1858 sind sie mit Truppen in Vietnam einmarschiert, unter dem Vorwand, Missionare zu schützen. Endgültig erobert worden ist Vietnam durch die Franzosen im Jahr 1882. 1893 übrigens haben die Franzosen dann auch Laos erobert und bereits schon Ende der 60er Jahre im 19. Jahrhundert haben sie auch Kampuchea unter ihren Kolonialeinfluss gebracht.
So fahren, so fahren. vergraben bin.
So kann so lang.
Thì nhớ cho anh, anh về cùng.
So kann so lang. Ê so kann ta so lang.
Ta mới hỏi rằng bà rằng sông má.
So kann so lang.
Mà sông má, mà sông em.
So kann so lang.
Sông má sớm chiều,
ê dô quan ta dô quan,
chứ mấy sóng xô mà khi gió nổi,
ê dô quan ta dô quan,
chứ mai chèo vững tay,
dô quan dô quan, ê dô quan ta dô quan, ê dô quan ta dô quan, ê dô quan ta dô quan.
Ein weiteres markantes Datum in der vietnamesischen Geschichte war 1925. 1925 hat Ho Chi Minh die Liga der revolutionären Jugend gegründet. Und aus dieser Liga heraus sind dann die bewussten Kräfte entstanden, die 1930 die Gründung der Kommunistischen Partei von Vietnam in Hongkong durchgeführt haben. Ab dem September 1930 ist die Partei dann KP Indochinas genannt worden. Noch im Jahr 1930 hat auf Initiative von der Partei die ersten Räteverwaltungen ausgerufen worden. Das ist unter anderem der Sowjet von Nghe Tinh. Dort hat es dann bereits zu den ersten Enteignungen von Grossgrundbesitzern geführt. Nach einigen Monaten ist dann der Aufstand allerdings im Blut erstickt worden und die Partei hat wieder in die tiefe Illegalität zurück müssen. Das nächste wichtige Geschichtsdatum war 1940. In diesem Jahr haben die Franzosen die Japaner auf Vietnam hineingelassen. Dann 1941, das ist auch sehr wichtig, da ist die Viet Minh Front gegründet worden. Die Front ist ein Zusammenschluss aus insgesamt etwa 50 Organisationen, die sich gegen Kolonialherrschaft aufgelehnt haben. Bis zum Jahr 1945 ist dann innerhalb der Viet Minh Front der bewaffnete Befreiungskampf vorbereitet worden. 1945 haben die Japaner in einer schlagartigen Aktion Franzosen entwaffnet. Die Entwaffnung hat im März 1945 stattgefunden, hat allerdings nicht lang gewährt. Denn bereits im August sind die Japaner in Vietnam total gelähmt gewesen. Zu diesem Zeitpunkt hat nämlich der japanische Faschismus eine totale Niederlage erlitten auf sowjetischem Gebiet. Und zu diesem Zeitpunkt haben die Amerikaner auch Atombomben über Japan abgeworfen. Die Lähmung ist dann von den vietnamesischen Kräften ausgenutzt worden. Sie haben versucht zu verhindern, dass die Japaner ihre Waffen den Franzosen übergeben haben. Und von dem Moment an haben die selbstständige Tätigkeit eigentlich von den Vietnamesen richtig angefangen. Am 2. September bereits 1945 hat Ho Chi Minh die Demokratische Republik Vietnam proklamiert. 1946, im Januar, haben die ersten Wahlen zur Nationalversammlung stattgefunden, bei denen die Viet Minh Front einen grossen Teil der Abgeordneten im ganzen Land konnte stellen. Und auch noch 1946 haben die Franzosen die Demokratische Republik Vietnam offiziell anerkannt in den Abkommen von Dalat und Fontainebleau. Das allerdings hat auch wieder nicht lang gewährt. Bereits 9 Monate später sind die Franzosen wortbrüchig geworden und haben in einem grossen Massaker in Haiphong die Aggressionen eröffnet und haben alles dran gesetzt, dann im Weiteren, um zu ihrer Kolonialmacht zurückzukehren. Nachdem sie auch Hanoi angegriffen haben, ist die vietnamesische Regierung unter Ho Chi Minh zurückgegangen und sie haben sich im Viet Bac, im sogenannten Hinterland, installiert und haben von dort aus angefangen, den Partisanenkampf zu führen. Ein wichtiges Datum dann ist 1950. In diesem Jahr nämlich hat es ein Freundschaftsabkommen gegeben zwischen den Vietnamesen, der Sowjetunion und China. Und ebenfalls 1950, damals haben sich schon die Amerikaner sehr stark angefangen für Vietnam zu interessieren, hat es eine amerikanische Militärmission für Vietnam gegeben. Es hat dann so circa ab 1948 zum Teil sehr grosse Schlachten gegeben mit den Franzosen. Die Franzosen sind in den Viet Bac eingedrungen und haben in schlagartigen Kämpfen, in einer Blitzkriegsstrategie, die vietnamesischen Partisanen entwaffnen und das Land befrieden. Das ist ihnen allerdings überhaupt nicht gelungen. Sie haben in den meisten grösseren Schlachten Niederlagen erlitten. Und die französischen Kommandanten sind laufend abgesetzt worden oder sind selber zurückgetreten. Schließlich ist dann das Jahr 1954 mit der grossen Schlacht bei Dien Bien Phu. Und zwar haben die Franzosen sich dort vorgenommen, in dem Länderdreieck zwischen Laos, China, Vietnam, dort eine grosse Dschungelfestung zu installieren, mit dem Ziel, gleichzeitig die vietnamesischen und auch die laotischen Befreiungskräfte, die sich zu diesem Zeitpunkt auch schon installiert haben, zu schlagen und das Land zu befrieden. Im Mai 1954 schließlich haben dann die Vietnamesen bei Dien Bien Phu den historischen Sieg über die Franzosen errungen. Das Dien Bien Phu ist zum Stalingrad der Franzosen geworden. Zu der Schlacht von Dien Bien Phu lohnt es sich, noch ein paar Einzelheiten zu erwähnen. Es war eine der grössten Schlachten von diesem Jahrhundert, die heute vielen nicht mehr im Bewusstsein ist. Der General Henry Navarre, wo der Kommandant von dieser Dschungelfestung war, das ist überliefert, soll eine Depesche erhalten haben. Auf dieser Depesche hat gestanden, dass sich drei Divisionen Vietnamesen auf den Weg gemacht haben nach Dien Bien Phu. Und es ist auch ebenso verbürgt, dass der General Navarre den Kopf geschüttelt hat, die Depesche weggegeben hat und gesagt hat, c'est impossible, das ist absolut unmöglich. Und das ist auch absolut unmöglich erschienen, denn zwischen den besiedelten Zentren von Nordvietnam und Dien Bien Phu sind 500 bis 600 Kilometer Landweg. Weg, wo es praktisch keine Strassen gibt, wo es reissende Flüsse gibt, Berge und alle nur denkbaren Hindernisse. Trotzdem hat es den Tatsachen entsprochen. Die drei Divisionen Vietnamesen haben sich auf den Weg gemacht. Und zwar mit der ganzen Bewaffnung und der ganzen Versorgung für so eine riesige Armee. Das Bassin von Dien Bien Phu ist ca. 20 km lang und etwas über 8 km breit und wird auf allen Seiten begrenzt von Kalksteinfelsen. Die Vietnamesen sind relativ ungesehen nach Dien Bien Phu gekommen und es ist ihnen gelungen, ihre Geschütze in diesen Kalksteinfelsen zu installieren. Und zwar sind die Geschütze wesentlich stärker gewesen, als das die Franzosen vermutet haben. Die Franzosen haben natürlich schon gemerkt, dass die Vietnamesen da gekommen sind, aber sie haben gedacht, ja, die haben höchstens ein paar Mörser mitgebracht, ein paar Minenwerfer. Die Festung Dien Bien Phu ist von Anfang an aus der Luft eingerichtet worden und sie war auch so eingerichtet gewesen, dass sie nur aus der Luft hat können versorgt werden. Und wo schließlich die Vietnamesen ihr Geschützfeuer angefangen haben, loszulassen, da ist praktisch die Festung Dien Bien Phu bereits verloren gewesen. Denn das Geschützfeuer, das ist so heftig gewesen, dass letztendlich praktisch kein Flugzeug der Franzosen mehr hätte landen können. Die Franzosen waren darauf angewiesen gewesen, das ganze Material, das sie verschossen haben, verwundete Transport und alles aus der Luft abzuwerfen und die Verwundeten zum Teil an Seil aufzuziehen. Es war für die Franzosen ein reiner Wahnsinn gewesen. Das ist unter anderem sehr schön beschrieben, in einem zwar reaktionären Buch, aber trotzdem sehr interessanten Werk, nämlich «Ich war Arzt in Dien Bien Phu», das leider heute nur noch antiquarisch erhältlich ist. Nach 1954 ist es dann zum Genfer Indochina-Abkommen gekommen. Das Indochina-Abkommen hat zur endgültigen Besiegelung von der französischen Kolonialmacht in Indochina geführt. Sie haben sich aus allen drei Ländern müssen zurückziehen und es ist beschlossen worden, eine militärische Demarkationslinie entlang dem 17. Breitengrad zu setzen, allgemeine Wahlen in ganz Vietnam durchzuführen und die territoriale Einheit und Souveränität und Integrität von allen drei indochinesischen Ländern sind garantiert worden. Es war allerdings dann so, dass im Süden von Vietnam die Wahlen nie durchgeführt worden sind. Nach 1954 haben sich nämlich die Amerikaner angefangen, sehr intensiv für Vietnam zu interessieren. Da muss ich noch ganz geschwind zurückgehen. Die Amerikaner haben sich bereit gefunden, über die Dien Bien Phu sogar eine Atombombe abzuwerfen. Und die Franzosen haben sogar die Amerikaner angefragt, ob sie die Bombe dann nicht tatsächlich würden abwerfen. Und es sind bereits amerikanische Schlachtschiffe vor Vietnam gekreuzt und die Abwurfpläne sind von den Amerikanern bereits ausgeschafft gewesen. Und nur am Widerstand der westlichen Verbündeten der Amerikaner ist es zu verdanken, dass dann schließlich der Plan Geier, wie er damals genannt worden ist, nicht ausgeführt worden ist und nicht ein neues atomares Inferno nach dem, was in Japan passiert ist, nochmal hat können stattfinden. Wie gesagt, die Amerikaner haben in den 40er und Anfang der 50er Jahre gewisse Erfolge gehabt im Kampf gegen linke Regime, so Venezuela 1945, Paraguay 1947, Puerto Rico 1950, Kuba 1952, Guatemala 1954. Und sie haben die Franzosen ein bisschen verachtet, weil sie das nicht geschafft haben, in Vietnam zu bleiben und haben sich berufen gefühlt, in die Fußstapfen der Franzosen einzusteigen. Das alles ist gelaufen nach der sogenannten Truman-Doktrin, der Eindämmung des Weltkommunismus. Die Amerikaner haben dann bereits 1955 in Südvietnam die Diem-Regierung eingesetzt. Der Diem war ein fanatischer Katholik und Antikommunist gewesen. Und Während seiner Regierungszeit, die bis 1963 gedauert hat, sind Zehntausende von fortschrittlichen Vietnamesen im Süden des Landes umgebracht worden. Der Diem hat letztendlich hinter fast allen Leuten, die auf dem Land gewohnt haben, Kommunisten und Subversive vermutet und hat angefangen, systematische Umsiedlungen anzuordnen in sogenannte Wehrdörfer. Und das war natürlich ein Plan, der von Anfang an dann eigentlich zum Scheitern verurteilt war. Weil man muss sich vorstellen, die Vietnamesen sind mit ihrem Boden sehr, sehr stark verwurzelt. Und wenn man den Vietnamesen von seinem Boden vertreibt, dann macht er nicht mehr mit. Man kann mit dem Vietnamesen viel machen, aber ihm den Boden wegnehmen und von dort vertreiben, das liegt einfach nicht drin. Wie gesagt, die 50er Jahre waren für die Vietnamesen sehr, sehr schwer im Süden. Es sind 10'000 ums Leben gekommen, aber sie haben sehr lange noch geglaubt, dass das Genfer Abkommen von 1954 verwirklicht wird. Und wo sie schliesslich einfach gesehen haben, dass sie nichts machen können, dass der Terror weitergeht, hat sich der Widerstand verstärkt und sie haben dann 1961 die FNL, die Nationale Befreiungsfront in Südvietnam, gegründet. Nachdem sich der Widerstand organisiert hat, hat die FNL sehr bald grosse militärische Erfolge gegen die Marionettenarmee und die US-Militärberater in Südvietnam gehabt. Die Amerikaner haben 1962 den Erfolg der FNL mit dem US-Spezialkrieg antworten. Das war ein ähnliches Konzept wie damals das vom Diem. Es sind wieder Umsiedlungen geplant worden, dass man nicht in Wehrdörfer, sondern in sogenannte Wohlstandszonen. Mit dem genau gleichen Effekt wie in seiner Zeit unter dem Diem, dass nämlich die Vietnamesen total verärgert waren, von ihrem Boden wegzumüssen. Und das Ziel, die vietnamesische Bevölkerung von den Befreiungskräften abzutrennen, hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Weil, wie das der Mao mal so schön ausgedrückt hat, den vietnamesischen Befreiungskräften sehr gut gelungen ist, im Volk zu schwimmen wie ein Fisch im Wasser. 1964, nachdem 1963, muss man noch dazwischen fügen, die US-Amerikaner den Diem umbringen lassen haben, weil unter ihm kein Erfolg zu verzeichnen war, sondern der Vietcong in zunehmendem Mass eben die Oberhand gewonnen hat. 1964 haben dann die Amerikaner die sogenannte Tonkin-Affäre in Szene gesetzt. Und zwar hat es sich darum gehandelt, dass angeblich ein vietnamesisches Marineschiff den US-Zerstörer Maddox angegriffen haben soll. Später in den Pentagon-Papieren ist dann herausgekommen, dass das natürlich alles inszeniert worden ist. Aber der damalige Präsident Johnson hat dann das zum Anlass genommen, anzufangen mit Flächenbombardement über Nordvietnam und den Krieg von Südvietnam auf den Norden auszudehnen. Damit ist gleichzeitig auch bezweckt worden, den Nachschub von Nordvietnam nach Südvietnam über den Ho Chi Minh-Pfad total zum Stoppen zu bringen. Der Bombenkrieg über Nordvietnam hat aber keineswegs dazu geführt, dass sie nachgegeben haben, sondern hat sie im Gegenteil dazu angespornt, ihre Bemühungen für den Süden noch zu vervielfachen. 1965 dann schließlich, nachdem während zwei Jahren grossbürgerliche Regierungschefs probiert haben, den Süden zu regieren, was aber sich nie realisieren lassen hat. 1965 dann ist zuerst der General Ky und schließlich der General Thieu mit einer Militärregierung im Süden dann an die Macht gekommen. Und im gleichen Jahr 1965 ist die erste offensive US-Kampfeinheit in Da Nang gelandet. Und von dort an hat sich der Kampf natürlich sehr stark ausgedehnt. Die Amerikaner haben die südvietnamesische Marionettenarmee als absolut unzuverlässig angeschaut, was zum Teil sicherlich gestimmt hat, weil die natürlich auch vietnamesisches Blut in den Adern hatten und in vielen Fällen überhaupt nicht bereit waren, gegen ihre eigenen Landsleute vorzugehen. Aber dadurch haben sich die Kampfaktivitäten, wie schon gesagt, ungeheuer ausdehnt. Der Erfolg von der FNL sind allerdings weitergegangen und die Amerikaner sind gezwungen worden, immer mehr GIs nach Vietnam zu schicken. Schließlich 1968 haben die Vietnamesen dort Offensive eröffnet. Zu diesem Zeitpunkt hat es bereits 558'000 US-amerikanische Soldaten gegeben auf südvietnamesischem Boden. Und nach der Tet-Offensive war es in Südvietnam so, dass 4/5 der ganzen Landfläche befreit waren, sich in der Hand der FNL befunden haben. Auf diesen 4/5 haben insgesamt 3/4 der gesamten Bevölkerung von Südvietnam gelebt. Gleichzeitig sind Bombardements mit B-52-Bomberflotten im Nordvietnam weitergeführt worden. Eine kleine Zahl, um auszuführen, was dort so passiert ist. Die Amerikaner haben insgesamt 14 Millionen Tonnen Bomben über Nordvietnam abgeworfen, was ungefähr 500 Kilo pro Kopf von der Bevölkerung ausmacht. Die Nordvietnamesen sind allerdings auch nicht untätig gewesen. Sie sind sehr gut ausgerüstet worden, vor allem von den Sowjets. Sie haben bis 1968 3'000 amerikanische Flugzeuge abgeschossen. Und die Erfolge auch der Nordvietnamesen haben dann schliesslich dazu geführt, dass ab 1969 Waffenstillstandsverhandlungen in Paris aufgenommen worden sind. Ein nächstes wichtiges Datum ist 1970, und zwar für Kampuchea. 1970 haben die Amerikaner die Abwesenheit von Prinz Sihanouk zum Anlass genommen, in Kampuchea mit dem Lon Nol ein Marionettenregime zu installieren. Der Lon Nol ist ja dann letztendlich 5 Jahre an der Macht geblieben in Kampuchea, hat es aber nie geschafft, einen wesentlichen Teil von der Bevölkerung hinter sich zu bringen, bringen. Er war von Anfang an isoliert und hat schließlich 1975 dann müssen gehen, unter dem Druck der Khmer. 1972 hat die FNL in Südvietnam eine richtige Grossoffensive gestartet, wo weitere Gebiete befreit worden sind und unter anderem vorübergehend bereits grosse Städte wie Hue besetzt worden sind. Die Amerikaner haben in einer letzten Gewaltanstrengung die Häfen von der Demokratischen Republik Vietnam, also vom Norden, wie zum Beispiel Haiphong, vermint. Und in Geschichte eingegangen sind auch die sogenannten Weihnachtsbombardements 1972, wo wieder Tausende von Tonnen Bomben über der Arbeiterviertel vor allem in Hanoi abgeworfen worden sind. Zu diesem Zeitpunkt haben die Vietnamesen das 4000. Flugzeug über Nordvietnam abgeschossen. Unter anderem die Weihnachtsbombardements als Tüpfli auf dem I haben dazu geführt, dass die Solidaritätsbewegung, die Vietnambewegung, wie sie bei uns genannt worden ist, in Europa und auch in den USA, eigentlich auf der ganzen Welt, ungeheuer angewachsen ist. Und die Amerikaner haben spätestens zu diesem Zeitpunkt gemerkt, dass sie auf diese Art und Weise den Krieg nicht mehr weiterführen können, weil einfach alle Völker sich mehr und mehr gegen sie gewendet haben. Und zu diesem Zeitpunkt haben die Amerikaner die sogenannte Vietnamisierung vom Vietnamkrieg angefangen durchzuführen. Das heisst, sie haben das Thieu-Marionettenregime zu der stärksten Armee in ganz Südostasien gemacht. Der hat also Schiffe und Flugzeuge und Panzerfahrzeuge in Hülle und Fülle bekommen, mit dem Ziel, dass dann eigentlich eben die Thieu-Armee hätte sollen weiter gegen die Vietcong kämpfen. Natürlich, wie sich dann später gezeigt hat, haben sich die Amerikaner sehr stark in die Finger geschnitten. 1973 schließlich ist es dann zu einem Friedensabkommen in Paris gekommen und die Amerikaner haben sich in Anführungsstrich ehrenvoll aus Vietnam zurückgezogen. Das Friedensabkommen ist dann aber, wie unter anderem von den Amerikanern auch vorgesehen war, von der Thieu-Armee nicht eingehalten worden. Die haben den Krieg gegen die eigene Bevölkerung weitergeführt. Und auf dem Weg haben dann auch die Vietnamesen den Vietcong weitergekämpft. Und es hat dann keine zwei Jahre gedauert, da ist ein Bastion von dieser Thieu-Armee nach der anderen gefallen. Und schließlich am 30. April 1975 sind sie in Saigon eingezogen. Etwa zur gleichen Zeit, auch 1975, ist in Kambodscha Phnom Penh von der Roten Khmer eingenommen worden. Schließlich dann 1976 sind gesamtvietnamesische Wahlen durchgeführt worden und die Sozialistische Republik Vietnam ist proklamiert worden. Vietnam ist wieder vereinigt gewesen. Was anschliessend kam, ist, das sind dann die Mühen der Ebene. Und leider haben die Amerikaner dann und auch die ganzen europäischen Länder die versprochenen Wiedergutmachungen und Finanzhilfen zum Wiederaufbau von Vietnam nach und nach gänzlich gestrichen. Vietnam hat ja ungeheure Schäden gehabt. Das ist ein Datum, wo man vielleicht auch noch zwischendrin muss sagen. Von 1961 bis 1972 haben die Amerikaner in grossem Mass chemische Kampfstoffe über Vietnam versprüht. Vor allem ein Stoff, der Agent Orange heisst und dazu geführt hat, dass insgesamt etwa 100'000 Quadratkilometer Wälder und Felder entlaubt worden sind. Und auf diesen Flächen, das kann man heute noch in Vietnam sehen, wächst bis zum heutigen Tag fast nichts. 1977 ist die Südwestgrenze von Vietnam dann durch Pol Pot-Truppen von Kambodscha angegriffen worden, wiederholtem Mass. Es hat sich zu der gleichen Zeit dann in Kambodscha eine Befreiungsbewegung gebildet, weil es ist ja bekannt, dass das Regime von Pol Pot Hunderttausende von Menschen dort umgebracht hat. Und schließlich am Jahresende 1978-79 sind dann die Vietnamesen zusammen mit dem kambodschanischen Widerstand in Kambodscha einmarschiert und haben die Pol Pot-Truppen vertrieben. Das hat dazu geführt, dass die Chinesen, die mit den Pol Pot-Truppen ja verbündet waren, dann im Februar-März 1979 die Vietnamesen auf der ganzen Länge der Nordgrenze angegriffen haben. Sie haben dort sehr grosse Zerstörungen angerichtet, haben aber etwa nach zwei Monaten von den Vietnamesen dann wieder zurückgeworfen werden über die Grenze. Sie haben heute noch ein oder zwei Stützpunkte auf dem vietnamesischen Territorium.